Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Drei Frauen treffen sich auf einer christlichen Frauenkonferenz. Sie kommen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands und sie tauschen sich über ihre Heimatgemeinden aus. Und die eine Frau beginnt zu klagen und sagt, bei uns geht der Gottesdienstbesuch total zurück. Vor ein paar Jahren hatten wir 120 Gottesdienstbesucher, jetzt sind es nur noch 90. Sagt die zweite, Mensch, das ist ja Klagen auf hohem Niveau. Bei uns kommen mittlerweile nur noch 25 Leute in den Gottesdienst. Die dritte ist ganz betreten und sagt, also bei uns ist das so. Wenn der Pastor sonntagsmorgens sagt, geliebte Gemeinde, dann werde ich immer rot. Okay, manchmal braucht es ein bisschen, bis der Groschen gefallen ist. Aber lasst es euch nachher erklären, wenn ihr es nicht verstanden habt. Genau, also Gemeinde, ein Auslaufmodell, wozu eigentlich Gemeinde? Ich meine, gute Predigten gibt's doch en masse im Internet. Und ich möchte an dieser Stelle all diejenigen grüßen, die unsere Predigt im Internet hören. Das ersetzt aber nicht Gemeinde. Es gibt Anbetungsmusik en masse im Internet. Du kannst ERF einschalten, du kannst bei YouTube ganze Playlists runterladen und gute Anbetungsmusik hören. Die ist natürlich nicht besser als bei uns. Aber die hat den Vorteil, du kannst die Lautstärke selber regeln, du kannst den Stil selber wählen und du kannst den Zeitpunkt selber wählen, wann du sie hörst. Du musst gar nicht sonntags morgens um 10 aufstehen, um diese gute Musik zu hören. Beten kann man doch auch alleine. Man muss auch nicht warten, bis der ältere Bruder nach 5 Minuten endlich Amen sagt, sondern man kann einfach loslegen, wann man will, wo man will und man kann so beten, wie man das möchte. Ist Gemeinde ein Auslaufmodell? Jesus wollte auf jeden Fall, dass Gemeinde entsteht. Er hat das gesagt in Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Früher war das der Spruch, der in unserer Gemeinde vorne stand, im Saal der Bibelschule steht dann auch immer. Ich werde meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Jesus wollte, dass Gemeinde entsteht. Jesus wollte, dass Christen zu einer Gemeinde gehören, verbindlich dabei sind. Jesus wollte, dass Christen erleben, wie die Gemeinde sie durchträgt. Jesus wollte, dass Christen aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, sich einbringen. Offensichtlich dachte Jesus, dass wir unser Christsein nicht alleine leben können. Aber was genau geht denn nicht alleine an dem, was wir als Christen leben? Wir wollen an dem heutigen Sonntag und an den nächsten 4 Sonntagen gemeinsam 5 Aspekte anschauen, die Gemeinde als Gemeinschaft betreffen. Und die Themen sind auch genauso formuliert, dass dieser Gemeinschaftsaspekt betont wird, den man nicht durch virtuelle Kontakte, durch virtuelle Freunde oder durch Internetpredigten oder ERF ersetzen kann. Es ist gut, dass es diese Angebote gibt. Und manche können ja gar nicht in eine Gemeinde kommen, aus gesundheitlichen Gründen oder anders. Und es ist gut, dass es solche Möglichkeiten gibt. Manche haben lange Autofahrten, wo man gut Predigten und Anbetungsmusik hören kann. Gut, dass wir diese Angebote haben. Aber es geht um mehr. Gemeinschaft, da steckt ja schon dieses Wort gemein drin, nicht weil die anderen so gemein sind, sondern weil es um Gemeinde, um Gemeinschaft geht. Um Gemeinschaft mit realen Menschen. Menschen, die uns manchmal unbequem sind. Menschen, die uns ergänzen, Menschen, die uns bereichern. Und in dieser Predigtreihe an den 5 Themen, und da muss ich jeden enttäuschen, der das gedacht hat, es geht nicht um dich. Und es geht auch nicht um mich, sondern es geht um uns. Als Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und weil es um uns geht, betreffen diese Themen auch dich und mich. Uwe, vielleicht könntest du mal die PowerPoint starten. Danke. Das heutige Thema, gemeinsam Jesus gefallen. Wir sind die Braut von Jesus. Das wird unter anderem in Epheser 5, Vers 31 und 32 gesagt. Ich werde gleich darauf eingehen. Ich möchte aber zunächst einen kurzen Überblick geben, was uns in den nächsten 5 Predigten erwartet. In der Bibel werden unterschiedliche Bilder und Symbole benutzt, um das zu beschreiben, was Gemeinde ausmacht. Wir haben an den nächsten oder heute und an den nächsten 4 Sonntagen 5 dieser Bilder mal rausgegriffen. Das erste ist das Bild von einer Braut. Wir oder die Gemeinde ist die Braut von Jesus. Darum wird es heute gehen. Dann wird gesagt, dass die Gemeinde Gottes Tempel ist. Das ist nächste Woche das Thema. Gemeinde wird beschrieben als Gottes Familie. Er ist der Vater, wir sind seine Kinder. Gemeinde wird beschrieben als der Körper von Jesus. Und Gemeinde wird bezeichnet als Gottes Ackerfeld. Um diese 5 Bilder, ihr könnt sie auf der Rückseite des Infozettels auch sehen, da ist die Übersicht über die Predigtreihe abgedruckt. Um diese 5 Bilder soll es an den nächsten 4 Sonntagen und heute gehen. Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann gibt es da immer unterschiedliche Bedeutungen von diesem Wort. Es gibt einmal die weltweite Kirche, die weltweite Gemeinde von Jesus Christus. Und die wird er sicherlich gemeint haben, als er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus hatte nicht speziell die EFG Wiedenest im Blick, als er das gesagt hat. Aber die weltweite Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die eine Entscheidung für ihn getroffen haben, die ihn als ihren Herrn im Leben anerkannt haben und die sich dann vor Ort in konkreten Gemeinden treffen, in Ortsgemeinden. Und das wird die Betonung sein in den nächsten oder in dieser Themenreihe, die aus 5 Predigten besteht. Die Ortsgemeinde und der Bezug wird hoffentlich auch ganz stark sichtbar sein zu unserer Gemeinde EFG Wiedenest. Im Alpha-Kurs fragte mich mal eine Teilnehmerin, war Jesus eigentlich verheiratet? Es gibt ja diese Theorien und Dan Brown hat das sehr populär gemacht, Maria Magdalena und so weiter. Das war natürlich gemeint, aber ich habe das bewusst missverstanden und habe gesagt, nein, Jesus war nie verheiratet, aber er ist verlobt. Und sie guckte mich ganz verdattert an. Ich habe gesagt, ja, Jesus ist verlobt mit der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist seine Braut und darum soll es heute gehen. Wir sind die Braut von Jesus. Das ist ja etwas Wunderbares und bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich selber nochmal erinnert, wie das bei Barbara und mir war, als wir uns kennenlernten. Da treffen sich 2 Menschen. Sie nehmen sich vielleicht zuallererst gar nicht so richtig wahr, aber irgendwann lernt man sich näher kennen. Man merkt, dass man etwas für den anderen empfindet und irgendwann spricht man es aus. Und man bangt, ob der andere die Gefühle erwidert. Das ist ja ein Risiko, wenn man sich so outet. Man macht sich sehr verletzlich. Und wenn der andere diese Gefühle erwidert, so war es bei uns beiden glücklicherweise, dann gehört man vorläufig zusammen. Man lernt sich intensiver kennen. Man besucht sich. Das war bei uns ganz schön aufwendig, weil wir 2 Stunden voneinander entfernt wohnten. Und wir haben dann immer gesucht, wo der andere am Wochenende wohnen konnte, um in der Nähe des einen zu sein. Hat dank Freunden alles super geklappt. Und wir haben uns befreundet. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns lieben gelernt. Und irgendwann, ich weiß noch genau die Stelle im Wald, wo es war, habe ich meine jetzige Frau, meine damalige Freundin gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und wir haben uns verlobt. Das Pikante an der ganzen Geschichte war, meine Gemeinde wusste, dass ich zu einer Männerkonferenz fahre und ich kam von dieser Männerkonferenz mit Verlobungsring zurück. Ich musste das dann erklären, ich konnte das aber gut erklären, denn ich bin einfach weitergefahren zu meiner Frau von dort, um mich mit ihr zu verloben. Wir haben uns verlobt. Und Verlobung bedeutete für uns, dass wir einen Startpunkt setzen für die Vorbereitungen bis zu unserer Hochzeit. Wir haben auf diese Hochzeit hingefiebert. Wir haben dahin gelebt und haben gesagt, endlich ist die Zeit dann vorbei, wo wir diese 2 Stunden Autobahn überbrücken müssen, wo wir uns nur am Wochenende mal sehen, wo wir stundenlang telefonieren, damals gab es noch keine Flatrate. Endlich ist diese Zeit vorbei und wir haben uns ganz füreinander. Wir machen uns verbindlich. Wir bezeugen auch vor anderen, etwa 100 Leuten waren dabei, dass wir zueinander gehören wollen. In guten wie in schweren Zeiten, dass wir den anderen so annehmen wollen, wie er ist. Wir waren seit dieser Verlobung Braut und Bräutigam. Und Klar, wir haben jemanden gesucht. Ich habe jemanden gesucht, eine Frau, die meine Braut werden würde. Aber irgendwie haben wir uns getroffen und es gibt ja diese Redewendung, wo die Liebe hinfällt. Und dieses Bild verwendet die Bibel für die Gemeinde. Jesus ist der Bräutigam, dessen Liebe auf die Gemeinde gefallen ist. Jesus hat eine unendliche Liebe für uns als seine Gemeinde. Schon im Alten Testament wird die Beziehung zwischen Mann und Frau für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel benutzt. Und die Zeiten, als das Volk Israel Gott vergessen hat, als sie anderen Göttern nachgelaufen sind, die werden als Ehebruch bezeichnet. Gott bezeichnet sich selbst als den Ehemann und Israel als Ehefrau. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Braut bezeichnet und Jesus als der Bräutigam. Eins dieser fünf Bilder, die wir in den nächsten Wochen betrachten wollen. Was bedeutet das? Ich möchte gerne heute drei Punkte betonen oder herausgreifen aus diesem Bild. Wir sind die Braut von Jesus. Das Erste, was ich deutlich machen möchte, Jesus liebt seine Gemeinde unendlich. Jesus liebt seine Gemeinde unendlich. Das Zweite, unsere Liebe gilt ungeteilt Jesus. Und das Dritte, wir leben auf die Hochzeit zu. Bis jetzt sind wir in Anführungsstrichen nur verlobt. Die Hochzeit kommt noch und wir leben auf diese Hochzeit zu. Ich möchte gerne lesen aus Epheser 5, Vers einige Ausschnitte. Ich habe nicht den ganzen Text genommen, aus den Versen 25 bis 33. Eigentlich geht es hier um Ehepaare, die angesprochen werden. Und in diesem Abschnitt werden die Männer ganz stark in den Blick genommen. Wir hatten letztes Jahr eine Predigt speziell zu diesem Abschnitt. Ich möchte hier nur das rausgreifen, was Paulus zur Illustration heranzieht oder als Motivation für Ehemänner, ihre Ehefrauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt. Und Paulus sagt dann in Epheser 5, Abvers 25, er hat sein Leben für sie gegeben. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe diese Aussage auf Christus und die Gemeinde, so der Apostel Paulus. Was hier deutlich wird, wenn es um das Thema geht, Jesus, gemeinsam Jesus gefallen, dann ist das heute kein Appell, lasst uns doch mal alles daran setzen, Jesus zu gefallen, sondern zuallererst steht die Tatsache, dass wir schon Jesus gefallen. Seine Liebe ist schon auf uns hingefallen, um diese Redewendung noch mal zu bemühen. Er liebt uns unendlich. Er hat sein Leben für uns gegeben. Ich habe mal ein Poster gesehen, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber es hat mich unwahrscheinlich angesprochen. Es ist etwa 30 Jahre her, ich erschrecke gerade, wo ich das nachrechne, dass ich dieses Poster gesehen habe, aber es hat sich so in mir festgesetzt. Es zeigt die Silhouette von dem Kreuz Jesu. Und es steht dort, die Frage eines Betrachters dieses Kreuzes. Es steht dort, ich fragte Jesus, wie sehr liebst du mich? So sehr, antwortete er, und er streckte seine Arme aus und starb. Jesus liebt uns unendlich. Wir müssen keine Voraussetzung erfüllen, dass er uns liebt. Und er hat alles gegeben. Das wird immer wieder in der Bibel gesagt. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und Petrus nennt in seinem Brief, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, diesen Preis. Ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Da müsste man jetzt einsteigen, um das ein bisschen zu erklären. Nehmt es einfach mal so hin. Jesus hat sein Leben gegeben für uns, für seine Gemeinde. Jetzt wird hier etwas gesagt, was uns erschrecken lässt. Er möchte uns als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Das möchte ja jeder Bräutigam, dass seine Braut so vor ihm erscheint und bis zur Goldhochzeit so bleibt natürlich. Die Frage ist, was hat es mit diesem heilig und vollkommen auf sich? Ist da nicht doch gefordert, dass die Gemeinde erstmal so wird, dass sie Jesus gefällt? Ich bin gestern nochmal die ganzen Briefanfänge an Gemeinden im Neuen Testament durchgegangen. Und es ist erstaunlich, wie Paulus, der die meisten Briefe geschrieben hat, diese Gemeinden anspricht. Er sagt den Römern in Römer 1, Vers 7, er bezeichnet sie als alle Geliebten Gottes, berufene Heilige in Rom. Er nennt die Korinther ganz am Anfang die Gemeinde Gottes, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Er nennt die Epheser die Heiligen und an Christus Gläubigen. Er nennt die Philipper die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Die Kolosser werden bezeichnet als die Heiligen und Gläubigen Brüder und Schwestern in Christus, in Kolosse. Die Thessalonicher werden von Gott geliebte Brüder und Schwestern genannt. Also immer wieder steht das im Vordergrund. Nicht immer. Es gibt einen einzigen Brief, wo es fehlt. Das ist der Galaterbrief. Das hat seine Gründe. Hier musste Paulus erstmal einiges zurechtrücken, bevor er zu dieser Aussage kam. Und sie steckt im Brief drin, aber nicht ganz am Anfang. Paulus sieht Gemeinde als Menschen, die von Gott geliebt, von Gott geheiligt, das heißt herausgerufen sind, heilig und vollkommen. Und das finde ich erstaunlich, dass Paulus, der große Apostel, diese Sicht von Gemeinde hat. Denn er hatte mit Gemeinden zu tun, wo keiner von uns gerne zugehören würde. Ich wette, wenn wir zu der Gemeinde in Korinth gehört hätten, in der heutigen Zeit, wahrscheinlich hätten 2/3 der Leute, die jetzt hier sitzen, diese Gemeinde verlassen, weil sie es nicht länger ausgehalten hätten. Ich möchte mal einige Missstände in dieser Gemeinde in Korinth nennen, die im ersten Korintherbrief zutage treten. Dort gab es Parteiungen. Da gab es Leute, die sagten, wir gehören zu dem Prediger, und die anderen sagten, wir gehören zu dem Prediger, und dann gab es die ganz fromm, die sagten, und wir gehören aber zu Jesus. Parteiungen, es gab Personenkult, es wurden Menschen so überhöht dargestellt, dass man in Streitigkeiten miteinander geraten ist. Und das wird direkt am Anfang in 1. Korinther 1, Vers 9 und 10 deutlich, wo Paulus deutlich macht, ihr seid berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, und dazu passt nicht, dass ihr euch jetzt wieder auseinanderdividiert in Parteiungen und Streitigkeiten. Das gab's da, sonst hätte Paulus das gar nicht schreiben müssen. Es gab krasse sexuelle Verfehlungen. Es gab Inzest in dieser Gemeinde, und die Gemeinde hielt sich für so freiheitlich in Christus, dass sie sogar noch stolz darauf war und sagte, guck mal, wie frei Christus uns gemacht hat, wir können sogar so leben. Und Paulus sagt, Leute, das wird keiner außerhalb der Gemeinde dulden, dass man so etwas macht, dass man so einen Inzestfall hat und ihr in der Gemeinde denkt, ihr könnt euch das leisten und auch noch stolz darauf sein. Das geht nicht. Gemeindemitglieder aus Korinth sind miteinander vor Gericht gezogen, um ihre Streitigkeiten untereinander dort vor einem weltlichen Gericht auszutragen. Es gab welche, die sind zur Prostituierten gegangen, in den Tempel, und haben gedacht, wir sind doch frei in Christus, uns kann doch nichts passieren, wir sind doch gerettet. Was mit unserem Körper passiert, ist doch völlig egal. Andere haben das Gewissen der anderen einfach niedergewalzt und haben gedacht, wir können doch in unserer Freiheit das tun, was wir wollen. Ist doch egal, wenn ein anderer damit ein Problem hat. Das Abendmahl wurde vermischt mit Symbolen aus dem Götzendienst. Die Gaben, die Geistesgaben, die Gott gegeben hat, die Fähigkeiten, die übernatürlichen Fähigkeiten, wurden gebraucht, um sich selbst darzustellen und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin. Nein, da wurde nicht Gott die Ehre gegeben und da wurde auch nicht liebevoll miteinander umgegangen, sondern jeder hat sich selber als toll dargestellt mit dem, was Gott ihm gegeben hatte. In den Gottesdiensten in Korinth, liebe Leute, es gibt einige, die sich im letzten Jahr hier über die Lautstärke, vor allem bei der Musik, beschwert haben. Ich glaube, wir hätten es dort nicht ausgehalten. Es ging drunter und drüber. Die Leute haben während des Gottesdienstes durcheinander geredet. Es ist ja manchmal schon schwierig, zu Beginn des Gottesdienstes hier zur Ruhe zu kommen. Da war das im ganzen Gottesdienst so. Und der eine meinte, er müsste ein prophetisches Wort sagen. Der andere hat in einer fremden Sprache geredet. Dann kam einer, der sagte, jetzt will ich aber mal meinen Psalm lesen. Und alles ging durcheinander. Fürchterlich. Und das finde ich noch die Krönung in Kapitel 15. Es gab tatsächlich eine ganze Anzahl von Leuten, die behaupteten, es gibt keine leibliche Auferstehung. Wir werden nicht auferstehen. Sondern das, was Christus für uns getan hat, hat nur Auswirkungen auf dieses Leben hier und jetzt. Viele Dinge, die uns die Haare zu Berge stehen lassen. Und ich glaube, in dieser Gemeinde wäre ich nicht lange geblieben, auch nicht als hauptamtlicher Mitarbeiter, weil ich gar keine Chance gesehen hätte, diese Gemeinde irgendwie nochmal auf Kurs zu kriegen. Paulus spricht sie an die Gemeinde Gottes, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Und Paulus macht hier deutlich, wie Jesus die Gemeinde sieht. Er sieht die Gemeinde voller Liebe an, mit all ihren Flecken und Runzeln und Falten und Fehlern. Aber er sieht sie schon jetzt als eine makellose Braut an, die geschmückt vor ihm steht in der Hochzeitsfeier und dann wird das Ja-Wort ganz gegeben. Paulus greift hier noch einmal auf einen Vers aus dem Beginn der Bibel zurück, aus dem Schöpfungsbericht. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Paulus möchte in erster Linie hier deutlich machen, wie eng diese Verwobenheit zwischen Christus und der Gemeinde ist. So wie Mann und Frau, in alten Bibelübersetzungen heißt es, ein Fleisch werden. Wie sie zusammengeklebt werden, und das ist ja auf keine Trennung angelegt, diese Beziehung genauso innig. Das benutzt Paulus jetzt als Beispiel, ist diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Aber noch etwas wird deutlich, Christus hat seinen Vater verlassen. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, wir können das in Philipper 2 nachlesen, um hierher zu kommen zu uns, um seine Gemeinde zu bauen, auf dieser Erde vor 2000 Jahren. Und er hängt dort am Kreuz und er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat den Vater verlassen und in dieser Stunde am Kreuz wurde er von Gott verlassen, weil er die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen hat. Jesus liebt seine Gemeinde unendlich. Das ist die Basis, um die es bei Gemeinde geht. Der zweite Punkt, unsere Liebe gilt ungeteilt Jesus. Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 29, wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es jetzt mir, an meiner Freude fehlt nichts mehr. Paulus schreibt, wache ich doch ebenso eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Hier wird auch wieder an beiden Stellen dieses Bild von der Braut und dem Bräutigam aufgegriffen. Wenn die Liebe von Jesus Christus uns ungeteilt gilt, wenn er uns unendlich liebt, dann ist doch die einzig angemessene Antwort, dass wir Jesus gefallen wollen. Wenn wir schon Jesus gefallen und er alles für uns tut, dann ist doch die einzig angemessene Antwort, dass wir ihm gefallen wollen. Und zwar nur ihm. Das ist ja das Besondere an einer Verlobung, dass man, gab ja so, also bevor ich verlobt war, hat man mir gesagt, verloben ist festhalten und weitersuchen. Ne? Das denken ja manche, aber das ist es ja nicht. Sondern man hat nicht mehrere Eisen im Feuer. Man konzentriert sich ganz auf diese eine Person und man lebt auf die Hochzeit zu. Das ist die einzig angemessene Antwort. Man hält sich nicht andere Optionen offen. Man geht keine Beziehung zu jemand anderem ein vom anderen Geschlecht, wenn man verlobt ist, auch wenn man befreundet ist. Sondern man konzentriert sich voll und ganz auf diese eine Person. Und genauso sollte unsere Reaktion auf die Liebe von Jesus sein, dass wir uns völlig auf ihn ausrichten. So wie ein Verlobter für seine Verlobte alles tut, um ihr zu gefallen, oder umgekehrt die Verlobte für den Verlobten. Und das zu tun, was ihm Spaß macht, was ihm gut tut, so sollten wir das tun, was Jesus, ich benutze mal dieses Wort, entschuldigt, wenn es so, ja, das Ganze etwas flach aus, so was ihm Spaß macht, woran er Freude hat, meine ich damit, was er möchte. Jeder soll wissen, dass wir zu ihm gehören. Deswegen hatten meine Frau und ich einen Verlobungsring, damit alle anderen wussten, er und sie sind nicht mehr zu haben. Die haben sich einander versprochen. Wir, und das ist im Alten Testament so gewesen, wenn jemand sich verlobt hat, dann gehörte also die Braut dem Bräutigam. Das ist vom Alten Testament her so gewesen. Wenn die Verlobung vollzogen war, dann war das sozusagen auch, das fällt uns sehr schwer heute so zu sehen, aber das steht hier im Hintergrund, eine Besitzübergabe. Der Vater hat dem Bräutigam die Braut übergeben. Das wird ja heute auf vielen Hochzeiten noch so praktiziert, dass der Brautvater die Braut nach vorne führt und dem Bräutigam übergibt. Das steckt dahinter. Das heißt, Gemeinde gehört Jesus. Jesus hat die Gemeinde freigekauft. Er hat einen Preis bezahlt und die Gemeinde gehört Jesus. Das heißt, ich möchte es mal so überspitzt ausdrücken, du bist heute Morgen nicht in deiner Gemeinde, sondern in seiner. Diese Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinde von Jesus. Wir sind seine Gemeinde. Er hat einen Preis bezahlt, wir gehören ihm, es geht um ihn und unsere Liebe gehört ungeteilt Jesus. Johannes der Täufer ist aufgetreten und er hat die Menschen auf Jesu Kommen vorbereitet. Und er hatte einen enormen Zulauf. Mancher Prediger würde sich diesen Zulauf wünschen. Dabei war er äußerlich gesehen gar nicht mal so attraktiv. Kamelhaarmantel und Heuschrecken gegessen, das ist jetzt nicht unbedingt. Vielleicht haben einige aus Neugier geguckt, was das wohl für ein Kauz ist. Aber seine Predigt hat eingeschlagen. Die Leute waren betroffen und sie haben gemerkt, wir müssen uns auf Gott ausrichten. Und dann kommt Jesus und Johannes tritt diese ganze Beliebtheit, die er hat, an Jesus ab. Und er sagt, ich bin nur der Freund des Bräutigams. Es geht nicht um mich. Es geht um diesen Jesus. Ich würde mir wünschen, dass wir als leitende Mitarbeiter diese Haltung haben. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass Leute mich gut finden. Es geht nicht darum, dass Leute das, was ich tue, gut finden. Sondern es geht um Jesus, dass er es gut findet und dass er im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um den Prediger, der vorne steht. Es geht nicht um den Musiker, sondern es geht um Jesus. Es geht nicht um einen bestimmten Frömmigkeitsstil. Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht um Jesus. Es geht nicht darum, was mir gefällt, es geht auch nicht darum, wer mir sympathisch ist, sondern es geht um Jesus, darum geht's. Und Johannes sagt, er soll die ganze Ehre bekommen. Ich trete zur Seite, ich freue mich mit ihm, dass er jetzt da ist und dass er im Mittelpunkt stehen wird. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, ich habe euch mit einem Mann verlobt, mit Jesus Christus. Und es gab in Korinth Irrlehrer, die haben einen anderen Jesus gepredigt. Wahrscheinlich so ein Softie, der keinen Anspruch hat, dass man dem folgt, was er sagt. Der geschmeidig ist, der ins Leben besser reinpasst als der kantige Jesus, der er wirklich war. Und Paulus sagt, wenn einer einen anderen Jesus predigt oder einen anderen Geist als den Heiligen Geist predigt oder ein anderes Evangelium, dann akzeptiert ihr das. Was macht ihr eigentlich da? Ich habe euch doch mit Jesus verlobt, mit keinem anderen. Es gibt kein anderes Evangelium. Und Paulus geht im ersten Korintherbrief ganz am Anfang darauf ein, wie ärgerlich das Evangelium eigentlich ist. Aber wir dürfen diese Spitze des Evangeliums nicht abbrechen. Wir dürfen dieses Ärgernis nicht wegnehmen, indem wir es verweichen. Der Kern des Evangeliums ist, wir Menschen sind sündig. Wir sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft vor Gott so zu leben, wie er es gerne möchte. Wir sind ohne Jesus Christus verloren. Das ist eigentlich gar keine gute Nachricht, sondern eine sehr schlechte Nachricht. Aber die gehört zur guten Nachricht, zum Evangelium dazu. Denn dann heißt es, Jesus Christus ist der einzige Weg. Und auch das darf man ja heute kaum noch behaupten, dass Jesus der einzige Weg ist. Denn das bedeutet ja, alle anderen Wege, die Menschen behaupten, die es zu Gott gibt, die sind falsch. Und das sagen wir ja nicht als Arroganz oder weil wir denken, wir wären besser als andere, sondern wir nehmen das ernst, was Jesus Christus selbst über sich sagt, den Anspruch, den er deutlich macht und den man in der Bibel sehr gut verfolgen kann. Nicht nur in dieser einen Aussage in Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus ist der einzige Weg. Ohne ihn gehst du verloren. Das ist keine attraktive Botschaft. Wir müssen sie allerdings auch nicht unnötig unattraktiv machen. Das sollte dazu gesagt sein. Das Evangelium, so sagt Paulus, ist eine Torheit für diejenigen, die nicht zu Jesus gehören. Für uns aber ist sie Gottes Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Im Römerbrief am Anfang sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus ist sich völlig bewusst, dass diese Botschaft von Jesus Christus nicht attraktiv ist. Aber er sagt, liebe Freunde in Korinth, ich habe euch mit diesem Jesus Christus verlobt, ihr gehört zu ihm und es gibt kein anderes Evangelium. Den Galatern setzt er noch viel stärker zu und er sagt, wer ein anderes Evangelium predigt und selbst wenn es ein Engel ist, der soll verflucht werden. Es gibt kein anderes Evangelium. Jesus Christus ist der einzige Weg. Für die Korinther, für die Galater, für mich und für dich. Es geht nicht darum, was andere von uns denken, sondern es geht darum, was Jesus von uns denkt. Es ist ein Stück weit so wie bei Verliebten und Verlobten. Man macht sich zum Narren und man macht das gerne. Man gibt zum Beispiel der Geliebten, bringt man den Antrag vor einer Riesenmenge von Menschen und man macht sich lächerlich, weil man ja möchte, weil man eigentlich nur darauf guckt, wie denkt sie denn jetzt darüber? Ich sage das jetzt mal aus männlicher Sicht. Umgekehrt dürft ihr das gerne übersetzen. Man macht sich zum Narren. Manch einer singt seiner Geliebten einen nächtlichen Minnegesang auf offener Straße. Ja, warum machen Menschen sowas? Weil es ihnen darum geht, dem anderen zu gefallen. Und es ist völlig egal in dem Moment, was denken denn andere über mich. Jesus will die Nummer eins sein. Jesus gilt ungeteilt unsere Liebe. Unsere Liebe gilt ungeteilt Jesus. Mich zum letzten Punkt kommen. Wir leben auf die Hochzeit zu. Und dieser Aspekt, der wird in Offenbarung 19 bis 22 mehrfach aufgegriffen. Ich habe mal zwei Verse rausgegriffen. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. In der Offenbarung wird Jesus als Lamm bezeichnet, aber auch als Löwe. Da müsste man jetzt auf die Symbolik eingehen. Also Lamm ist hier eine Bezeichnung von Jesus. Der Hochzeitstag von Jesus ist gekommen, seine Braut hat sich bereit gemacht. In Offenbarung 22, Vers 17 heißt es, der Geist und die Braut antworten, komm, auf all das, was vorher gesagt wurde über Jesus, über das Handeln Gottes auf dieser Welt, antworten der Geist und die Braut, komm. Wer dies hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, dem wird es geschenkt bekommen. Es gibt eine Hochzeit und die liegt noch vor uns. Im Alten Testament war es Brauch, dass der Bräutigam, nachdem die Verlobung vollzogen war, vielleicht Jahrzehnte vorher oder viele Jahre vorher, irgendwann kommt der Bräutigam zum Heimathaus der Braut und holt sie zu sich. Die Heimholung der Braut. Und das ist ein schönes Bild für das, was Jesus uns als Gemeinde verheißen hat, als weltweiter Gemeinde. Und hier heißt es, seine Braut hat sich bereit gemacht. Das wird dann im nächsten Vers weiter ausgeführt in Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Sie hat ein herrliches weißes Kleid an und es wird erklärt, dieses Kleid sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, die Taten, die Jesus ehren, die ihm gefallen, die ihm die Ehre geben. Das ist dieses weiße Kleid, das die Gemeinde trägt. Der Geist und die Braut antworten, komm. Und wer dies hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Wir sehnen uns danach, dass viele dabei sind, wenn Jesus wiederkommt und uns als seine Gemeinde zu sich holt. Wir bereiten uns vor, wir richten uns auf ihn aus, wir ziehen dieses weiße Kleid an, in dem wir alles das, was wir tun, zu seiner Ehre tun wollen. Wir laden andere zu ihm ein und hier liegt ein ganz großer Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Andere einzuladen, zu diesem Lebenswasser zu kommen. Wir haben es im ersten Lied im Anbetungsteil vorhin gesungen, dass wir alle, die Durst haben, einladen, zu diesem Lebensstrom zu kommen. Und wir kennen diesen Lebensstrom, dieses lebendige Wasser, das Jesus schenkt. Und wir laden dazu ein. Das ist unser Auftrag, unsere Existenzberechtigung hier auf dieser Erde, hier in Wiedenest und Bergneustadt und den umliegenden Tälern. Wir kennen dieses Wasser des Lebens und wir wollen es nicht egoistisch nur für uns nehmen, sondern wir wollen so viele Menschen wie möglich mitreißen, dass sie bei dieser Hochzeit mit Jesus Christus dabei sind. Und das Tolle ist, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun. Denn es ist nicht nur die Braut, die sagt, komm, sondern es ist der Geist und die Braut. Der Heilige Geist und die Braut, die Gemeinde, sie sprechen gemeinsam, komm. Und so möchte ich heute Morgen diese Einladung aussprechen, komm. Wenn jemand hier ist, der diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus noch nicht hat, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen zu kommen zu ihm, diese Einladung ernst zu nehmen. Und dabei zu sein, wenn Jesus wiederkommt und uns holt zu seiner Hochzeit. Komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, auf jemand anderen, auf das Gesprächsteam, das nebenan im Saal bereitsteht. Und geh nicht aus diesem Raum raus, ohne das klar gemacht zu haben, dass du bei dieser Hochzeit dabei bist. Komm, lass deinen Lebensdurst stillen bei dem, der das Wasser des Lebens gibt, bei Jesus Christus. Jesus hat schon lange dir sein Ja-Wort gegeben, gib ihm dein Ja-Wort. Ich fasse zusammen. Wir sind die Braut von Jesus. Jesus liebt seine Gemeinde unendlich. Er liebt uns jetzt schon absolut, trotz unserer Fehler und Schwächen. Wir müssen nichts tun als Gemeinde, um von Jesus geliebt zu werden. Wir gefallen ihm schon. Er hat sein Leben gegeben, um uns zu gewinnen. Wir sind seine Gemeinde, wir gehören ihm. Weil wir ihm schon gefallen, wollen wir ihm gefallen. Unsere Liebe gilt ungeteilt Jesus. Weil wir ihm gehören, gilt ihm ungeteilt unsere Liebe. Was lenkt uns von Jesus ab? Denk mal drüber nach, womit wir uns so beschäftigen. Was bestimmt unsere Gedanken? Was bestimmt unser Tun? Was bestimmt unser Geld? Wo investieren wir unser Geld? Sind es die Dinge, die Jesus Ehre geben? Als Gemeinde? Darfst du gerne auch in dein persönliches Leben übertragen? Jesus will die Nummer eins sein und er soll die Nummer eins sein. Er hat sich dieses Recht erkauft, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Das Dritte, wir leben auf die Hochzeit zu. Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus wiederkommt, dass Hochzeit gefeiert wird. Und deshalb wollen wir tun, was ihm gefällt. Wir wollen so handeln, dass er geehrt wird als Gemeinde. Wir wollen dieses weiße Kleid anziehen. Und das weiße Kleid steht, wie gesagt, nicht für sündloses Handeln, sondern für Taten, die ihn ehren. Jesus Christus ist der, der uns sündlos macht, der die Sünde auf sich genommen hat. Und deswegen laden wir ein, zu kommen zu ihm. Wir sind Gottes Gemeinde, wir sind Gottes Kirche. Und das wollen wir im Anschluss an die Predigt als Bekenntnis singen und mit in die Woche nehmen. Wir sind Gottes Kirche. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.